Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Marcel Malgo zu Ihnen und sein Thema lautet: Wenn die Hand des Herrn mit dir ist. Vorher jedoch hören Sie das Chorlied: Dir Gott kann nichts unmöglich sein. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wir haben heute eine Botschaft, die ist sehr einfach, aber sehr wichtig. Und Sie müssen persönlich eine Antwort geben. Das machen Sie in Ihrem Herzen. Wir gehen aus von Esra Kapitel 7. Wir haben ja in den letzten 2 Jahren ab und zu über Esra etwas durchgenommen. Und jetzt sind wir bei Kapitel 7 angelangt. Ich musste das eine Weile liegen lassen. Und jetzt habe ich das wieder aufgegriffen. Esra Kapitel 7. Wir wollen da einige wichtige Wahrheiten für unser praktisches Glaubensleben empfangen. Esra 7, das kann ich in einem Satz sagen, spricht über die Ankunft Esras in Jerusalem und vom großzügigen Entgegenkommen des persischen Herrschers Artasasta in dieser Angelegenheit. Sie wissen, das Buch Esra wird genannt nach seinem Verfasser Esra. Aber dieser Esra kommt uns erst in diesem Kapitel 7 wirklich praktisch vor Augen. Ja, in den vorigen Kapiteln, da ist er noch nicht da, aber in Kapitel 7 werden wir mit ihm konfrontiert. Und da fällt in diesem Kapitel 7 herrliches Licht auf diesen Mann Gottes. Jetzt habe ich das Thema nicht einfach so gewählt, ja, wenn des Herrn Hand mit dir ist. Das hat einen Grund. Wissen Sie, in Kapitel 7 vom Buch Esra finden wir 3-mal den Ausspruch, und den müssen Sie sich merken, dass die Hand des Herrn, seines Gottes, über Esra war. 3-mal finden wir in diesem Kapitel diesen Ausspruch. Wenn das über einen Menschen gesagt wird, die Hand des Herrn ist über ihn, dann zeugt dies einerseits davon, dass dieser Mensch in einer tiefen Verbindung zu seinem Gott steht, und andererseits, dass dieser Mensch in einer wunderbaren geistlichen Weite leben darf. Beides finden wir im Leben des Esra zurück, und wir wollen das heute miteinander betrachten. Jetzt zuerst diese dreifache Erwähnung, diese Aussage, die Hand des Herrn, seines Gottes, war über Esra. Wir müssen das jetzt miteinander lesen. Ich hoffe, Sie haben eine Bibel. Schlagen Sie auf, Esra 7, Vers 6. Da haben wir die erste Erwähnung, diese Aussage. Hier wird Esra uns vorgestellt. Ganz kurz, prägnant, Esra 7, Vers 6. Dieser Esra, zog von Babel herauf. Er war ein Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihn war. Das ist die erste Erwähnung. Zweite Erwähnung, die finden wir in Vers 9 von Esra 7. Da wird uns gemeldet, wann Esra in Jerusalem ankam. Esra 7, Vers 9. Am ersten Tag des ersten Monats, nämlich hatte er beschlossen, von Babel heraufzuziehen, und am ersten Tage des fünften Monats kam er nach Jerusalem, weil die gnädige Hand Gottes über ihn war. Das ist die zweite Erwähnung. Die dritte und letzte Erwähnung finden wir in Esra 7, Vers 28, den zweiten Teil dieses Verses. Da spricht Esra dasselbe aus. Da dankt er dem Herrn für alle Segnungen. Und das sagt er unter anderem, Esra 7, 28. Und ich ward getrost. Warum? Weil die Hand des Herrn, meines Gottes, über mir war. Also, das sind diese drei Aussagen, die gleichen Worte. Die Hand des Herrn, des Gottes, war über Esra. Meine lieben Freunde, diese Worte, dass die Hand Gottes über Esra war, sind gewaltige Worte. Und sie sprechen einerseits sehr für die Treue Gottes gegenüber seinem Knecht Esra, aber andererseits sprechen sie für die Treue Esras gegenüber seinem Gott. Und darüber müssen wir reden heute Morgen. Und noch etwas, dass diese drei Worte, dass diese Aussage dreimal erwähnt wird in diesem Kapitel, das zeugt von der Wahrhaftigkeit dieser Aussage. Ich musste hier an Pharao von Ägypten denken. Der hat seinen Traum über die 7 Jahre Überfluss und 7 Jahre Hungersnot nicht einmal, sondern zweimal geträumt. Und was sagt Josef ihm? Er sagt, das ist nicht einfach so. Du hast es nicht einfach so zweimal geträumt. Josef sagt zu ihm, 1. Mose 41, 32, und dass der Traum sich für den Pharao zweimal wiederholte, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Und so war es bei Esra. Dass ihm dreimal gesagt wird, oder von ihm dreimal gesagt wird, dass die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihn war. Das zeugt davon, dass diese Worte real sind, wahr sind. Mit anderen Worten, dass Esra tatsächlich ein Mann war, der unter dem besonderen Schutz des Herrn stand. Und jetzt, wissen Sie, bei diesem Punkt, und ich habe mir das aufgeschrieben, bei diesem Punkt, und ich hoffe, dass das Ihnen jetzt auch so geht, da habe ich innerlich gedacht, Mensch, wenn wir doch auch so wie Esra direkt unter der bewahrenden Hand unseres Gottes stehen würden, wenn wir das so erleben würden, wenn wir Männer und Frauen wären, Kinder, die wie Esra durch den Herrn gesegnet sind, über deren Leben das geschrieben steht, die Hand des Gottes ruht über ihn. Wenn das doch möglich wäre. Ja, ist das denn nicht möglich? Ist das möglich, ja oder nein? Natürlich ist das möglich. Auch wenn bei manchen das nicht der Fall ist. Die sitzen hier. Jeder kann ein Esra sein. Hören Sie mal, was ein Psalmwort uns sagt. Hören Sie mal, was ein Psalmwort uns sagt. Psalm 12, Vers 6, den zweiten Teil. Da spricht Gott selbst. Da sagt er, ich will ins Heil versetzen. Wen? Den, der sich danach sehnt, mit anderen Worten. Jeder, der hier sitzt, klein oder groß, alt oder jung, kann und darf ein Esra sein. Das heißt, jemand, der in besonderer Weise die Hand seines Gottes über ihn spürt und weiß. Und wissen Sie, Gott wartet darauf, das zu tun. Ich weiß, ich habe das Wort schon 100-mal zitiert. Ich muss es heute wieder zitieren. Das ist so eine schöne Aussage. Jesaja 30, Vers 18. Da heißt es in der Schlachterbibel, darum wartet der Herr. Worauf wartet er? Er wartet, damit er euch endlich begnadigen kann. Wissen Sie, das wäre ein Sieg. Wenn heute Morgen aus diesem Saale alle weggehen würden, in der Gesinnung und der Kraft und im Segen eines Esra. Und das ist möglich. Das ist möglich. Wenn über Israel geschrieben steht, dass die Hand seines Gottes über ihn war, dann ist das kein Seltenfall, das ist keine Ausnahme, das ist normal, das will Gott tun in all unserem Leben. Aber jetzt müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Es ist klar, dass Israel nicht einfach so, mir, dir nicht, die gnädige Hand des Herrn erleben durfte. Es ist klar, dass da etwas gewesen ist, was Gott veranlasst hat, so mit ihm zu handeln. Wissen Sie, ich kann es ganz einfach sagen, Esra war deshalb so gesegnet, weil er sich mit seinem ganzen Herzen am Herrn hielt. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, und ich denke, ich habe das schon erwähnt, Esra lebte in einer enorm tiefen Verbindung zu seinem Gott. Das ist alles. Dies sahen wir bereits, als wir Esra 7, Vers 6 lasen, wo Esra uns in kurzen Worten vorgestellt wird. Darf ich Sie nochmals lesen, diesen Vers, diese Worte, Esra 7, Vers 6. Dieser Esra zog von Babel herauf. Er war ein Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihn war. Die Schlachterbibel sagt hier, er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetze Moses, welches der Herr, der Gott Israel, gegeben hatte. Fällt Ihnen hier etwas auf? Er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Mose. Wissen Sie, im Grunde genommen haben wir es hier mit weißem Schnee zu tun. Wissen Sie, was das ist, weißer Schnee? Ja? Schnee ist immer weiß. Wenn ich sage, der Schnee ist weiß, dann sage ich etwas, was klar ist, was ich gar nicht erwähnen muss. Der Schnee ist immer weiß. Hier haben wir es mit weißem Schnee zu tun. Warum? Nun, ein Schriftgelehrter. Was ist ein Schriftgelehrter? Ein Gelehrter der Schrift. Ein Schriftgelehrter sollte doch immer was bewandert sein im Wort, im Gesetz Mose. Dafür nennt man ihn doch Schriftgelehrten. Ein Professor der Philosophie, der ist bewandert in seiner Lehre, in der Philosophie, in seinem Gebiet. Einer der Philologie, Sprachwissenschaft ist darin bewandert. Deshalb nennt man ihn so. Ein praktischer Arzt weiß genau, wie ein Mensch zusammengebaut ist. Deshalb nennt man ihn praktischen Arzt. Einen Schriftgelehrten nennt man Schriftgelehrten, weil er in der Schrift gelehrt ist. Aber hier wird gesagt, Esra war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Mose. Das ist weißer Schnee. Warum? Ganz einfach. Und hier komme ich langsam auf den Kern meiner Botschaft. Esra war im Gegensatz zu manch anderen Schriftgelehrten ein echter Schriftgelehrter. Es gab leider damals schon im Alten Testament, die Geschichten sind bekannt, gab es zweierlei Schriftgelehrte, zweierlei Propheten, zweierlei Diener Gottes. Die hatten alle denselben Namen, aber sie waren falsche und echte. Esra gehörte zu den Echten. Zur Zeit Jesu gab es viele falsche Schriftgelehrte und Pharisäer. Weshalb der Herr in seiner gewaltigen Bergpredigt die vielen Menschen, die ihm gefolgt waren aus Galiläa, weshalb er sie mit folgenden Worten warnte. Matthäus 5,20. Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das Wort ist bekannt. Jesus sagt hier sehr klar, dass nicht jeder Schnee weiß ist. Das heißt, nicht jeder Schriftgelehrte ist ein Schriftgelehrter. Deshalb gibt Jesus an einer anderen Stelle nochmals eine Erklärung. Was ist ein echter Schriftgelehrter? Was charakterisiert ihn? Ja? Jesus sagt, Matthäus 13, Vers 52, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Ein echter Schriftgelehrter, der tatsächlich fähig ist, alte und neue Schätze, Erkenntnisse, alte und neue, aus der Schrift zu schöpfen, ist jemand, und das ist das Charakterbild einer Schriftgelehrten, der ein Jünger des Himmelreichs ist, oder wie die Schlachterbibel es übersetzt, der für das Himmelreich unterrichtet ist. Und das war Esra. Er war ein Schriftgelehrter, nicht nur dem Namen nach. Er war ein Schriftgelehrter tief im Herzen. Er war wahrhaft ein Schriftgelehrter, der ein Jünger des Himmelreichs war. Einer, der für das Himmelreich unterrichtet war. Oder um es ganz kurz und prägnant zu sagen, und merken Sie sich das jetzt, er war echt, wahr, Wirklichkeit, real. Und dass das ganz praktisch auf ihn zutraf, das besagen nicht nur die Worte. Ein Schriftgelehrter war, er bewandert im Gesetz Mose. Nein, wir haben hier in Esra 7 ein herrliches Zeugnis, dass Esra wirklich ein echter Schriftgelehrter war. Lesen Sie mit mir einmal Vers 10 von Esra 7, ja? Vers 10 von Esra 7. Esra richtete sein Herz darauf. Was? Das Gesetz des Herrn zu erforschen, danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Hier haben wir glasklar das Bild eines echten Schriftgelehrten vor uns. Einer, der ein Jünger des Himmelreichs war. Einer, der für das Himmelreich unterrichtet war. Denn erstens, Esra studierte das Wort. Das ist das Fundament eines Schriftgelehrten. Wir haben gelesen, Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Damit lebte Esra ganz im Geiste der ersten Gläubigen zu Berea in Apostelgeschichte 17, Vers 11. Von denen heißt es, dass sie das Wort mit aller Bereitwilligkeit aufnahmen und täglich in der Schrift forschten. Das ist etwas ganz Gutes. Das tat Esra. Zweitens, Esra studierte nicht nur das Wort, sondern er handelte nun auch entsprechend dem Wort. Esra 7, Vers 10b. Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun. Das ist das Zweite, das gehört dazu. Das hat doch Jakobus ganz klar gelehrt. Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Und drittens, Esra studierte nicht nur das Wort, er handelte nicht nur entsprechend dem Wort, sondern er lehrte nun auch das Wort. Esra 7, 10, den letzten Teil. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen, danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Mit dieser Handelsweise zeigte Esra sich wahrhaftig als echten Schriftgelehrten, der ja die Schätze der Schrift nicht für sich behalten soll, sondern sie weitergeben soll. Und wie er das tat, wie er die Zuhörer auf seiner Seite bekam, das steht wunderbar beschrieben im Buch Nehemia, das will ich Ihnen kurz lesen. Nehemia 8, 2 und 3. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Ich möchte betonen, und das müssen wir uns merken, Esra war echt. Das, wofür er sich ausgab, das war in seinem Herzen verankert. Er war wahr. Er trug nicht den Namen Schriftgelehrter. Er war es. Er war gelehrt in der Schrift. Und wir können durchaus annehmen, dass er nicht nur in dem Sinn ein Schriftgelehrter war, dass er sich aus der Schrift aufbaute und das auch weitergab. Nein, er ließ sich selber aus der Schrift nicht nur lehren, sondern belehren, ermahnen. Deshalb war der Mann so gesegnet. Und er war sicher nicht ein Schriftgelehrter, für den nur die Schrift lebte, sondern er lebte in der Schrift. Ja? Ich meine, beides ist gut. Die Schrift muss für uns leben. Aber wir müssen in der Schrift leben. Das heißt annehmen, was uns gesagt wird. Wenn wir das erfassen würden heute Morgen, dann würden wir vielleicht zum Punkt kommen in unserem Leben, zu dem Esra gekommen war. Ein Mann, über dem so wunderbar geschrieben stand, die Hand des Gottes war über ihn. Denn ich denke, der Schlüssel zu diesem geheiligten Leben, das Leben in der Vollmacht dieses Mannes, der Schlüssel lag darin, dass er eben einer war, der echt war, real, wirklich, der sich nicht nur Schriftgelehrter nannte, der darin lebte. Wir wollen bei dieser Tatsache verweilen und wollen jetzt da etwas tiefer eindringen. In Offenbarung 3, Vers 8 steht das wunderbare Wort geschrieben: Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Wem wurde das gesagt? Der Gemeinde zu Philadelphia, durch Jesus Christus selbst. Wissen Sie, dieses Wort hat sich im Leben Esras in herrlichster Art vorerfüllt, ja, vorerfüllt. Wir haben das gesehen, wie Esra tatsächlich des Herrn Wort bewahrt hat, indem er, ich zähle es noch einmal auf, das Wort studierte, das Wort praktisch für sich annahm, danach lebte und das Wort lehrte, weitergab. Er hat es wirklich bestbehalten, das Wort. Er hat den Namen des Herrn nicht verleugnet. Und deshalb wurde in seinem Leben die Verheißung wahr, die an dieses Wort geknüpft ist. Die Verheißung, die Jesus Christus in folgenden Worten damals der Gemeinde zu Philadelphia weitergab. Siehe, ich habe dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Wissen Sie, ich habe Ihnen am Anfang gesagt, es ist eine einfache Botschaft, die ich heute zu verkündigen habe. Aber es ist eine Botschaft, die von Ihnen eine Antwort erfordert. Es ist so einfach, ja, um gesegnet zu sein, um ein Mann, eine Frau zu werden, über deren Leben das geschrieben steht, die Hand Gottes ist über ihn. Und das heißt nicht, dass alles glatt verläuft. Aber das heißt, dass du ständig unter dem Segen des Herrn lebst. Und es ist so einfach, das zu erringen. Esra zeigt es uns. Jesus erklärt es uns da im Neuen Testament. Das Wort bewahren. Seinen Namen nicht verleugnen. Echt sein. Wahr sein. Und dann sagt der Herr, wer das tut, dem öffne ich eine Tür, die niemand zuschließen kann. Und es wäre gut, wenn Sie jetzt das Kapitel 7 von Esra kennen würden, dann würden Sie jetzt sofort schalten. Sie würden direkt merken, das hat sich ja erfüllt im Leben Esras. Dem wurde eine Tür geöffnet, so gewaltig, so groß, dass man nur staunen kann. Und warum? Weil er das Wort bewahrt hat. Er war echt. Er stand aufrichtig vor seinem Gott. Ganz einfach. Er war nicht ein Schriftgelehrter dem Namen nach. Er war es im Herzen. Von ganzem Herzen hat er das getan. Er hat geforscht in der Schrift. Er hat danach gelebt. Er hat es weitergegeben. Er stand direkt vor seinem Gott. Und was hat Gott getan? Das, was Jesus hunderte Jahre später den Philadelphiern verspricht. Er öffnet eine Tür. So gewaltig, dass wir nur staunen können. Denn, stellen Sie sich vor, der damalige Weltenherrscher Artaxerxes kam dem Esra in einer Weise entgegen, wie dies nicht normal ist. Das ist nicht normal. Das waren ja Halbgötter, zwischen Anführungszeichen, diese Herrscher damals. Die haben sich nicht mit normalen Menschen abgegeben. Aber Esra, der hat so eine, wie soll ich sagen, so eine große Rolle spielen dürfen im Leben des Artaxerxes, dass wir einfach nur noch staunen können. Und wissen Sie, es war auch nicht normal, wie dieser Artaxerxes dem Esra entgegenkam. Und weshalb kam dieser Herrscher diesem einfachen Esra so entgegen? Ich will es wiederholen. Weil Esra seinem Gott treu war. Und weil Gott deshalb wollte, dass es diesem Esra gut ging. Und deshalb hielt Gott über diesem seinem Knechte die Hand. Das heißt, Gottes Hand war über ihn. Und hier muss ich denken an ein neutestamentliches Wort, Hebräer 6, Vers 10. Das hat sich auch erfüllt im Leben Esras. Da steht geschrieben, Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt. Wissen Sie, wir hätten eigentlich das Esra 7 lesen müssen, damit Sie informiert sind, was da geschehen ist. Aber ich will jetzt einige Verse noch mit Ihnen lesen. Aber das hat sich erfüllt in Esras Leben. Gott ist nicht ungerecht, Da war ein Mann, Esra, der stand im Glauben, der stand vor seinem Gott, der hat das Wort bewahrt, der war treu, der war ein Schriftgelehrter, aber nicht dem Namen nach, der war es im Herzen, der hat Gott gedient und Gott öffnet ihm die Türe, eine weite Türe. Gott sieht diesen Mann und Gott segnet ihn und Gott ist nicht ungerecht, dass er vergisst, was dieser Mann alles für ihn getan hat. Und das ist eine herrliche Botschaft für uns. Esra war ein normaler Mensch wie wir. Aber über seinem Leben stand, die Hand des Herrn ruht über ihn. Gott belohnte die Treue des Esra dadurch, dass er ihm durch Artasaster eine Tür öffnete, die niemand schließen konnte. Hat sich wirklich erfüllt, was der Herr damals der Gemeinde zu Philadelphia sagen durfte. Es steht so wunderbar geschrieben, Esra 7, Vers 6. Und das ist die offene Tür des Esra. Der König gab ihm alles, was er erbat. Warum? Warum? Weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihn war. Warum war die Hand des Herrn seines Gottes über ihn? Weil Esra in bedingungslose Treue vor seinem Gott stand. So einfach ist das. So einfach ist das. Ein Bruder hat mir sehr aus dem Herzen gebetet, heute Morgen in der Sakristei. Er hat gebeten, Herr, dass doch neue Hingaben geschehen dürfen heute. Dazu muss diese Botschaft uns führen. Jetzt wollen wir uns einige Beispiele ansehen, wie Gott durch Artasaster dem Esra gewaltige Türen öffnet. Wir wollen das einfach miteinander anschauen und dadurch gestärkt werden, denn es war wirklich etwas Außergewöhnliches, was damals geschah. Sie wissen, die Rückkehr unter Esra aus Persien nach Jerusalem war die zweite Rückkehr. Die erste hatte etwa vor mehr als 50 Jahren unter Zerubabel stattgefunden. Das ist der Anfang des Buches Esra. Also das Buch Esra hat etwa einen Zeitraum von 50, 60 Jahren. Das war die zweite. Die erste hatte stattgefunden unter König Kores. Als nun diese zweite Rückkehr aus Persien stattfand, da hat eben Gott diesen Weltenherrscher Artasaster als Werkzeug genommen. Durch ihn wurde diese zweite Rückkehr beschleunigt, unterstützt. Und so lesen wir Esra 7, Vers 13. Und hier kommt die offene Tür, die Esra persönlich bekam. Ja? Esra 7, Vers 13. Es ist von mir Artasaster befohlen worden, dass wer in meinem Reiche vom Volk Israel und seinen Priestern und Leviten willens ist, nach Jerusalem zu ziehen, mit dir ziehen solle. Kores hat das auch getan am Anfang des Buches Esra. Aber da steht nichts von einem Befehl, ja? Kores hat das bekannt gegeben. Er sagt, ich muss das bekannt geben. Das hat der Gott des Himmels mir gesagt. Das Haus zu Jerusalem muss gebaut werden. Artasaster, 50 Jahre später, ist schon etwas schärfer. Er befiehlt, wer da ist von den Juden, die sollen jetzt mitziehen. Und wissen Sie, dadurch wurde eine gewaltige Tür dem Esra geöffnet, damit er mit dem Überrest aus Persien nach Jerusalem reisen konnte. Denn der große Herrscher setzte sich selber dafür ein, dass alle übrig gebliebenen Juden das hören konnten und wohl verstanden. Obwohl diese Hilfe des Königs Artasaster die gleiche war, wie sie damals beim ersten Auszug durch Kores gewährt wurde, war es hier doch in erster Linie ein einzelner Mensch, dem damit eine große Tür geöffnet wurde. Und das war Esra. Esra war ja das Werkzeug, wodurch diese zweite Rückkehr bewerkstelligt werden sollte. Und wie sehr wurde Esra durch die Großzügigkeit des damaligen Herrschers eine gewaltige Tür geöffnet. Wir dürfen diese Hilfe nicht unterschätzen. Denn indem der damalige Herrscher Artasaster selbst den Befehl erteilte, dass möglichst alle Juden mit Esra nach Jerusalem reisen sollten, da hat er wirklich eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen konnte. Wenn ein persischer König einmal ein Gesetz abgesegnet hatte, einen Befehl, dann war das einfach so. Dann war das Gesetz für immer und ewig. Das konnte man nicht auflösen. Deshalb reden wir heute noch über das Gesetz der Perser und Meder. Denken Sie an das Buch Esther. Da hat doch Ahasverus auf Rat des Haman ein Gesetz erlassen, dass alle Juden auf einen Tag umgebracht werden könnten, sollten. Dann wurde das vereitelt durch Mordechai, durch Esther. Hat er dieses Gesetz rückgängig gemacht? Konnte er nicht. Das war ein Gesetz der Pers und Meder. Das war versiegelt. Er konnte nur ein neues Gesetz erlassen. Das neue Gesetz hieß, alle Juden dürfen sich verteidigen. Verstehen Sie? Deshalb war diese Hilfe des Artasasta war wirklich eine Tür für Esra, eine gewaltige Tür. Und die konnte niemand mehr schließen. Gott hatte dafür gesorgt. Nun veranlasste Artasasta nicht nur diese Rückkehr, sondern er unterstützte sie mit königlichen Mitteln. Vers 15 von Esra 7, da heißt es, dass der König und seine Räte freiwillig Silber und Gold dem Esra mitgaben, um es dem Gott Israels, dessen Wohnung zu Jerusalem ist, zu geben. Der König übergab dem Esra dieses Geld mit folgenden Worten, Vers 20 von Esra 7, auch was du sonst noch brauchst für das Haus deines Gottes, was du ausgeben musst, das bekommst du aus den Schatzhäusern des Königs. Das war aber noch nicht genug. Nun veranlasste der König sogar noch, dass andere Schatzkammern außer seine eigene ihre Tore für Esra öffnen mussten. Vers 21 und 22 von Esra 7. Ich, König Artasasta, habe allen Schatzmeistern jenseits des Euphrat befohlen, alles, was Esra, der Priester und Beauftragte für das Gesetz des Gottes des Himmels von euch fordert, das tut mit Sorgfalt, und da gab es genaue Angaben, bis zu 100 Zentner Silber, 100 Sack Weizen, 100 Eimer Wein und so weiter und so weiter. Auch das war noch nicht genug. Artasasta ermutigte Esra ganz persönlich, indem er ihm sagte, Vers 23, alles, was dir Gott befohlen hat, dass es gegeben werde, das soll für das Haus des Gottes des Himmels mit Hingabe geleistet werden. Und zu guter Letzt sprach Artasasta sogar noch eine Warnung aus, wieder all diejenigen, die sich weigern würden, seinem Erlass zugunsten Esras unbedingten Gehorsam zu leisten. Vers 26 von Esra 7. Jeder, sagt der König, der nicht sorgfältig das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs hält, der soll sein Urteil empfangen, es sei Tod oder Acht oder Buße an Hab und Gut oder Gefängnis. Meine Brüder und Schwestern, welch enormen Segen hat Esra erfahren. Die Türen haben sich geöffnet. Das war nicht normal. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Das war nicht normal. Sie müssen diese Geschichte lesen und damit und sehen, dass das ein Wunder Gottes war. Das war nicht normal. Aber meine lieben Freunde, darf ich Sie erinnern, warum das alles geschah? Was ich einige Male gesagt habe, warum? Warum stand über dem Leben Esras geschrieben, dass die Hand des Herrn über ihn war? Dreimal in diesem Esra 7, ganz einfach. Weil er das Wort seines Gottes bewahrte. Er war echt. Er diente ihm. Bedingungslos. Bedingungslos. In ganzer Hingabe. Und deshalb stand in dreifacher Bestätigung über dem Leben dieses Mannes geschrieben, dass die Hand des Herrn seines Gottes über ihn war. Und dieser mächtigen Hand konnte niemand widerstehen. Und Artasasta, stellt euch vor, ein persischer Weltenherrscher, ein Halbgott. Im Buch Esther steht geschrieben, dass diese Herrscher die Macht hatten, dass wenn jemand ungefragt in den Thronsaal kam, dass sie einfach sagen konnten, tötet ihn, weg mit ihm. Solche Macht hatten sie. Oder sie konnten das Zepter demjenigen entgegenstrecken. Das war Gnade. Das hat Esther zweimal erlebt. Das waren enorm mächtige Menschen. Was tut Gott? Er nimmt so einen Mann, einen Weltenherrscher, und er stellt ihm Esra zur Verfügung. Und nicht nur so pauschal, allgemein, sondern Detail über Detail wird uns bekannt gegeben in Esra 7. Sie müssen das lesen heute. Ganz klar, was Artasasta alles tut, damit alles reibungslos abläuft. Das tut ein Weltenherrscher für einen einfachen Mann, einen einfachen Schriftgelehrten. Warum? Weil dieser einfache Schriftgelehrte in bedingungslosem Gehorsam wieder seinem Gott stand, und das kannst du auch. Deine Probleme mögen verworren sein und ein Durcheinander sein in deinem Leben, wie es noch nie war, aber ich versichere dir, Gott wartet darauf, zu helfen. Wir wollen noch etwas tiefer eindringen. Wenn wir uns das alles so vorstellen, ich wiederhole nochmals, was ich gesagt habe, dann verspüren wir doch hoffentlich jetzt den Wunsch, auch so unter der bewahrenden Hand Gottes zu stehen, wie als Esra. Und das ist möglich, das habe ich gesagt. Es ist möglich, wenn wir den Weg Esras erwählen, wenn wir wahr sein wollen wie er, wenn wir von ganzem Herzen die Gemeinschaft mit Gott suchen wie er, wenn wir das Wort des Herrn bewahren wie er, wenn wir das tun, dann werden ungeahnte Perspektiven geöffnet. Dann werden wir in einer geistlichen Weite leben dürfen, wie wir es jetzt nicht ahnen. Dann werden wir erfahren, dass der Herr sich zu denen hält, die sich von ganzem Herzen zu ihm halten. Dass er für sie alles möglich macht. Dass er Türen öffnet, die niemand schließen kann. Dass Himmel und Erde in Bewegung gesetzt werden, nur für ihn. Das dürfen auch wir erleben. Aber wir müssen den Weg Esras erwählen. Wir müssen wahr werden wie er. Und ich muss jetzt einfach hier fragen, sind wir auf dem Weg Esras? Sind wir transparent, das heißt offen, klar, sichtbar für jeden, das heißt, was in uns ist? Kann man sehen, dass wir bluterkaufte Menschen sind? Oder spielen wir etwas vor? Ist unser Christsein eine Realität? Oder ist zwischen uns und der Welt kein Unterschied? Wenn wir heute an die Bahnhofstraße gingen und uns mischen würden unter den Pöbel dort, ja, die Ungläubigen, wären wir dann gleich einer von ihnen? Und heute sitzen wir da und wir sind einer von den anderen, von der Gemeinde. Dann sind wir nicht wahr. Verstehen Sie? Dann sind wir nicht echt. Es muss ein Unterschied sein. Gott selbst klagt über Israel in Jesaja 48, Vers 18. Oh, dass du auf meine Gebote merktest. Dann würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Wir sollten diese Klage persönlich nehmen heute. Für uns, denn unser innerer Friede, der vielleicht jetzt überhaupt nicht da ist, der könnte wahrhaft so mächtig, gewaltig und unantastbar sein wie dieser Wassersturm, wenn wir endlich würden, so wie Esra gewesen ist, ganz einfach ein Mensch, der geradlinig vor seinem Gott steht. Es würde manches anders aussehen in unserem Leben. Ich sage nicht, und ich wiederhole mich, dass dann alles glatt läuft in unserem Leben. Das kann ich bei mir auch nicht bezeugen. Ich habe viele Fragezeichen, aber wenn wir unter der Hand des Herrn stehen, dann streitet der Allmächtige für uns, wie es im Alten Testament geschrieben steht. Und wir dürfen ruhig sein. Der Herr wartet darauf, dir beizustehen. Bist du bereit? Wenn wir in Esra 7 erfahren durften, dass des Herrn Hand über uns sein kann, wenn wir den Weg gehen wie Esra, so dürfen wir jetzt auch noch einen Einblick bekommen, wie, in welcher Art wir diese Segnungen teilhaftig werden dürfen. Sehen Sie, bei Esra ist es klar, die Segnungen waren da sichtbar. Wir können das alles schön lesen, der Reihe nach, was alles geschehen ist. Aber jetzt geistlich in unserem Leben, das sind manche Dinge, die anders werden können. Wir wollen uns dafür dem König Artasaster noch etwas näher, etwas mehr zuwenden. Dieser König ist nämlich in dem, was er war ja Herrscher, nicht wahr? Ein mächtiger Herrscher. Ist er ein Typus, ein Bild, das hinweist auf den König des Himmels, auf Jesus Christus? Wissen Sie, was sein Name bedeutet? Laut Abraham Meister, erhabenes Reich besitzend. Mit dieser Deutung seines Namens weist Artasaster doch klar darauf hin, auf den hin, über dem geschrieben steht, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ferner nennt sich Artasaster in Vers 12 von Esra 7 König aller Könige. Das heißt dort, Artasaster, der König aller Könige, an Esra, den Priester. Artasaster nannte sich mit Recht König aller Könige. Er war es auch. Er war ein König, der über viele andere Könige gesetzt war. Abgesehen davon wurden die persischen Herrscher alle so genannt. Sogar der Herr selbst nannte einen ihrer ganz großen, Nebukadnezar, König der Könige, Hesekiel 26, Vers 7, können Sie nachlesen. Der Herr selbst nennt ihn so. Aber so mächtig, so prächtig, so gewaltig diese Könige gewesen sein mögen, sie waren alle in ihrer Pracht nur schwache Bilder, Typen von dem einen wahren König aller Könige, Jesus Christus, denn er allein ist es. 1. Timotheus 6, Vers 15, hier wird über Jesus gesprochen, der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige, Herr aller Herren. Offenbarung 17, Vers 14, da wird das Lamm, Jesus, wird genannt der Herr aller Herren und König aller Könige. Offenbarung 19, Vers 16. Da wird über Christus gesagt, dass er einen Namen hat. Der ist auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte geschrieben. König aller Könige, Herr aller Herren. Und wissen Sie, dieser Artasaster, dieser irdische König aller Könige, wies in seiner Position damals als Weltenherrscher hin auf den einen wahren König aller Könige, auf Jesus Christus. Warum sage ich Ihnen das? Weil wir jetzt in diesem Licht einige Beispiele der wahrhaft königlichen Großzügigkeit betrachten wollen, die Artasaster gegenüber Esra bewies, und sie auf unser geistliches Leben anwenden wollen. Hoffe, dass Sie da mitkommen, dass Sie mitdenken. Wie sehr dürfen wir dadurch erfahren, wie der himmlische König alle Könige mit uns verfährt, wenn wir den Weg gehen, wie Esra ihn gegangen ist. Also, ich komme jetzt nochmals zurück auf ein paar Dinge, die ich schon erwähnt habe. Was hat Artasaster zum Beispiel dem Esra wissen lassen? Ich lese noch einmal Esra 7, Vers 13. Jetzt wollen wir diesen Text aber ganz anders lesen, ja? Geistlich für uns in Anspruch nehmen. Was er für Esra bedeutete damals, liegt auf der Hand. Jetzt für uns, Esra 7, Vers 13. Artasaster sagt hier, und nun, von mir ist befohlen worden, dass alle, die von dem Volk Israel und den Priestern und Leviten in meinem Reich willig sind, nach Jerusalem zu ziehen, mit dir ziehen können. Das sagt Artasaster dem Esra. Es geht mir jetzt nur um die Tatsache, dass Esra nicht alleine nach Jerusalem zu reisen brauchte, sondern in Begleitung vieler anderer. Wer aber hatte dafür gesorgt? Artasaster, der König aller Könige. Was ist die Anwendung davon? Wir haben hier Geschwister, die fühlen sich einsam, die sagen auch, ich bin so einsam, die sind zwar innerhalb einer Gemeinde, sind aber doch einsam, die sind zu Hause einsam, ich möchte dir etwas sagen. Du brauchst nicht allein und einsam zu sein auf deinem Weg nach dem himmlischen Jerusalem. Wir befinden uns alle auf dem Weg nach dem himmlischen Jerusalem, wie damals erst auf dem irdischen Jerusalem. Du brauchst nicht auf diesem Weg einsam zu sein, denn der himmlische König aller Könige, Jesus Christus, hat dafür gesorgt, dass du diesen Weg mit vielen anderen gehen darfst. Deshalb sind wir hier viele, ja, die heute zusammensitzen. Wenn du dich dennoch in dieser Gemeinde oder zu Hause einsam fühlst, vielleicht verkannt, dann muss ich dir heute Folgendes sagen. Dann ist das deshalb, weil du nicht lebst wie ein Esra. Und ich kann das von der Schrift her erklären. Würdest du leben wie ein Esra? Würdest du treu und in bedingungsloser Abhängigkeit zum Herrn leben? Dann könntest du dich wieder ganz neu herzlichster Gemeinschaft innerhalb der Gläubigen erfreuen. Da steht glasklar beschrieben, 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir im Licht wandern, hören Sie? Wenn wir wie Esra leben, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir was? Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Mit anderen Worten, wenn wir in der Gesinnung eines Esra leben, das heißt völlig im Licht, völlig dem Herrn ergeben, werden wir untereinander liebevolle Gemeinschaft haben. Das sagt doch dieses Wort. Wenn wir im Licht wandeln, dann werden wir Gemeinschaft haben als gläubige Christen. Und obendrein werden wir noch völlige Gewissheit der Vergebung aller Sünden empfangen, sagt dieses Wort. Wirst du nicht anfangen, konsequent als ein Esra zu leben, dann wird der himmlische König aller Könige dir ganz neu die Gemeinschaft der Heiligen zuteil werden lassen. Er hat dafür gesorgt, dass du nicht alleine den Weg gehen musst zum himmlischen Jerusalem. Ein anderes Beispiel, nachdem Artasaster, der König aller Könige, Esra mit viel Silber und Gold versorgt hatte, ließ er ihm noch Folgendes wissen. Haben wir auch schon gelesen, Vers 20. Und was du sonst noch brauchst, das bekommst du aus den Schatzhäusern des Königs. Das war königliche Großzügigkeit. Ich sage Ihnen, das ist ein Bild von Christus, wie es kein Schöneres geben kann. Dem himmlischen König aller Könige. Weißt du, dass dieser König aller Könige, Jesus Christus, dir noch viel mehr zu geben hat, als du überhaupt in diesem Moment ahnen kannst. Sehen Sie, Esra hatte Säcke, Silber und Gold. Und was sagt Adasasta? Ach, wenn du mehr brauchst, meine Schatzkammern sind für dich da. Das sagt Jesus Christus zu uns auch. Und wir vegetieren dahin, arm, innerlich, geistlich gesehen, arm und irgendwie verarmt. Das ist gar nicht nötig. Weißt du, dass du das, was du an geistlichen Segnungen bekommen hast, von ihm, woran du manchmal denkst, dass das nichts ist im Vergleich mit dem, was er dir noch geben kann. Du musst nur eine Bedingung erfüllen. Lebe wie ein Esra. Menschen, die in bedingungsloser Treue wie Esra leben, die das Wort des Herrn festhalten, die werden immer reicher an tiefen geistlichen Segnungen. Solchen Menschen wird es gehen wie dem judäischen König Amasia. Ich kann das nur ganz kurz noch streifen. Amasia hatte einmal für einen Krieg gegen Edom 100.000 Kriegsleute aus Israel angeworben, hatte 100 Zentner Silber im Voraus bezahlt. Da kommt der Mann Gottes und sagt, Amasia, in keinem Fall, ich zitiere wörtlich, lass nicht das Heer Israels mit dir ziehen. Da hat Amasia natürlich gesagt, ja, aber 2. Chroniker 25, Vers 9, was soll man dann tun mit den 100 Zentnern, die ich bereits bezahlt habe? Da kommt die Antwort, 2. Chroniker 25, 9, der Herr hat dir mehr zu geben als nur das. Das hat Esra erlebt. Die Schatzkammer ist offen. Das darfst du erleben. Das darfst du erleben. So ist es in unserem Leben auch. Das, was wir mit dem Herrn erlebt haben, das soll uns immer in Anbetung und in Danksagung bringen. Ja? Psalm 103. Aber wenn wir Menschen sind wie Esra, dann wird der König aller König in seiner unendlich großen Liebe uns wissen lassen, was du sonst noch benötigst, das bekommst du aus meinen Schatzhäusern. Wenn wir das doch erfassen würden. Und der Weg ist so einfach, um das zu bekommen. Lebe wie ein Esra. So einfach. Zum Schluss noch ein Beispiel. Ich möchte die Zeit nicht überziehen. Nachdem Adasasta Esra unterstützt hatte, in wunderbarer Weise, da erließ er noch dieses Dekret, das habe ich Ihnen gelesen, diese Worte, die die völlige Erfüllung all seiner Zusagen versicherte. Da hat ja dieser König Adasasta gesagt, 1. 7, Vers 26, jeder, der nicht sorgfältig das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs hält, das heißt, jeder, der nicht tut, was ich jetzt alles gesagt habe, zugunsten dir, Esra, der soll sein Urteil empfangen, es sei Tod oder Acht oder Buße anhab und Gut oder Gefängnis. Es ist, als ob Adasasta sagen wollte, ich selbst sorge dafür, dass das alles, was ich dir zugesichert habe, in Erfüllung gehen wird. Das sagte dieser irdische König aller Könige, dem Esra. Wir wissen alle, dass der himmlische König aller Könige uns diese Zusicherung hundertfach gegeben hat. Ein Beispiel. Zu Josua sagte der Herr, und das sagt er heute zu dir in Christus. Diese Verheißung ist in Christus auch für dich. Zu Josua sagte er in Josua 1, Vers 5, Josua, es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Und diese letzte Worte, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, werden im Neuen Testament bestätigt. Oder denken Sie an die letzten Worte Jesu im Matthäus-Evangelium. Siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt oder das Ende dieser Weltzeit, bis das alles vorbei ist, bin ich bei euch. Das sagt der König aller Könige als Zusicherung. Oh, dass wir doch ganz neu glauben würden, dass Menschen, die den Weg gehen wie Esra, nie allein gelassen sind. Denn solche dürfen immer wieder erfahren, was Psalm 4, Vers 4 sagt. Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen, das sind die Esras, wunderbar führt. Amen.
Sage.
hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema »Wenn die Hand des Herrn mit dir ist«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!